Cross-Border Leasing ist hip. Ein internationaler Finanzdeal. Betroffen sind in Düsseldorf und Nürnberg die Kläranlagen, in Mannheim die Müllverbrennungsanlage, der öffentliche Nahverkehr in Essen, Magdeburg, Leipzig und Berlin. Die Liste ließe sich noch ganz gut verlängern. Cross-Border Leasing, das sind Hin- und Rückmietverträge zwischen US-Investoren und hiesigen Kommunen. Also eine deutsche Stadt liest ihre Kläranlage an einen US-Investor. Der setzt das vermeintliche Geschäft steuerlich ab, die hiesige Stadt mietet sie im gleichen Augenblick zurück. Irgendwie wird Geld gespart, eben in Form der Steuern. So ganz geheuer sind solche Deals manchen aber doch nicht. Seitdem nun bekannt wurde, dass die Stadt Frankfurt ihr U-Bahn-Netz im Rahmen eines Cross-Border-Leasings vermieten und wieder zurückmieten möchte, regt sich Widerstand in Mainopolis. Weil das Geschäft einigen BürgerInnen zu riskant ist, werden seit einigen Wochen Unterschriften gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu veranlassen. Ende letzter Woche hatte man bereits 37.000 Unterschriften beisammen, 42.000 werden gebraucht und Zeit ist noch genug, denn die Frist läuft länger als erwartet. Ein Interview von Radio X aus Frankfurt mit einem Vertreter der Gruppe ATTAC.
Die U-Bahn, die soll, um das mal rein technisch zu erklären, für 99 Jahre nach Amerika vermietet werden und dann mietet die Stadt sie für 28 Jahre zurück. Und dieses per se eigentlich unsinnige Geschäft wird gemacht, weil da in den USA ein Steuervorteil rausspringt und an diesem Steuervorteil will die Stadt Frankfurt beteiligt werden.
Und jetzt gibt es ein Bürgerbegehren dazu. Das heißt, man kann also nicht einfach sagen, wir möchten jetzt, dass hier darüber abgestimmt wird, sondern man muss erst, um ein Bürgerbegehren zu initiieren, Unterschriften sammeln. Das habt ihr jetzt gemacht. Und da gab es gestern einen wichtigen Termin. Kannst du vielleicht da nochmal was zu sagen?
Ja, man muss zwischen Bürgerbegehren und Bürgerentscheid unterscheiden. Das Bürgerbegehren kann man immer starten. Man stellt eine Frage und sammelt Unterschriften. Nur muss man 10% der Wahlberechtigten, das sind in Frankfurt knapp 42.000, zusammenkriegen und dann findet ein Bürgerentscheid statt. Das ist dann so eine richtige Wahl, die über die Frage stattfindet. Also kann man auch Briefwahl machen und es gibt Wahllokale und darauf zielt das Bürgerbegehren.
Also Bürgerbegehren heißt zunächst einmal erstmal Unterschriften sammeln, damit dieses Bürgerentscheid zustande kommen
kann. Ja.
Und jetzt gestern gab es so einen Termin, wo gesagt wurde, es könnte sein, dass die Frist abläuft. Das ist aber jetzt nicht der Fall.
Ja.
Ja, kannst du da vielleicht noch mal was zu sagen?
Ja, also wir haben die offizielle Auskunft vom Leiter des Frankfurter Wahlamts bekommen, dass es diese Frist für uns nicht gibt. Und das hängt damit zusammen, weil die Frist gewöhnlich durch einen Ratsbeschluss, also einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, ausgelöst wird. Die hat aber am 17. Juni keinen richtigen Beschluss gefasst, sondern einen sogenannten Auftragsbeschluss. Also sie haben nur gesagt, der Magistrat und die Stadtwerke dürfen anfangen, diesen Vertrag auszuarbeiten. Und wenn er dann vorliegt, wollen wir nochmal abstimmen. Das heißt, also die Frist für das Bürgerbegehren wird erst anfangen, wenn nochmal abgestimmt würde, hat aber noch nicht am 17. Juni angefangen. Das ist praktisch die Sensation. Wir liegen zurzeit bei ungefähr 37.000 Unterschriften. Das hätte nicht gereicht, wenn die Frist heute ausgelaufen wäre. Aber jetzt liegen wir ziemlich gut im Rennen. Wir haben noch Zeit, die restlichen Unterschriften zu sammeln.
Und wie lange ist da jetzt konkret noch Zeit? Das steht noch gar nicht genau fest, nehme ich dann mal an.
Ja, das steht noch nicht genau fest, aber ich meine, man muss sich das nochmal praktisch überlegen. Jetzt ist die Öffentlichkeit da und die Stimmung da und jetzt sollten wir die Stimmen einsammeln. Denn wenn sich das jetzt so langsam vor sich hin plätschert und so, dann gibt es dann doch Ermüdungserscheinungen. Also.
Und kannst du vielleicht nochmal genau was dazu sagen? Zu diesem Cross-Border-Leasing, ist das eigentlich international schon üblich, dass so etwas gemacht wird? Das ist ja zunächst einmal eine merkwürdige Form von Geschäft, dass man also einen Vertrag schließt und dann etwas zurückmietet, was man, ja, hat man es denn eigentlich verkauft dann? Nein, man hat es nur vermietet und mietet es wieder zurück. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, also da geht immer der Streit rum und in dieser Frage sollte man sich auch nicht verzetteln. Das wird auf 99 Jahre vermietet, weil das nach US-Recht dann als Eigentum gilt. Und für die ganzen Verträge gilt US-Recht. Also wenn es einen Streit gibt, wird auch von einem Gericht in New York verhandelt. Man kann also vor diesem Hintergrund durchaus von einem Verkauf sprechen, wenn auch dann irgendwie aus deutscher Sicht wieder ein bisschen anders argumentiert wird. Also man soll sich in diesem Punkt nicht festbeißen. Tatsache ist, dass die Verfügung über die U-Bahn erheblich eingeschränkt wird, dass der Vertrag gravierende Verpflichtungen über 28 bis 99 Jahre enthält und dass, wenn was schief geht, riesige Schadensersatzzahlungen von bis zu 500 Millionen drohen. Insofern ist das Geschäft durchaus gefährlich und das ist nicht nur irgend so eine Papierkonstruktion.
Mhm. Vielleicht noch meine letzte Frage habe ich. Kann man eigentlich sagen, dass so etwas wie dieses Cross-Border-Leasing, dass es ein Anzeichen ist für eine Veränderung im Kapitalismus als solchen, dass sich beispielsweise der Eigentumsbegriff, der Begriff der Ware, dass sich das ändert? Ist das nur so ein Anzeichen von einem allgemeinen Trend, das Cross-Border-Leasing? Würdest du so weit gehen?
Also es ist sozusagen der Trend, den wir seit dieser berühmten Phase der New Economy kennen, dass sich so ein Fake-Kapitalismus entwickelt, wo es nur noch um Finanztransaktionen geht. Bei diesem Geschäft gibt es sogenannte US-Investoren, die kaufen jedoch keinen einzigen Fahrkartenautomaten. Und ich meine, wenn man das jetzt kapitalismuskritisch sieht, hat ja auch unsere Kampagne gezeigt, dass es Konflikte innerhalb der verschiedenen Fraktionen und Gruppen gibt. Die Handelskammer hat sich unserer Argumentation angeschlossen, weil solche, die Leute, die mittelständische Unternehmen haben, die reale Dienstleistungen und Güter produzieren, ja auch mit diesem System, wo alles über Finanzmärkte läuft, deren Volumen riesig aufgebläht wird und so weiter, nicht einverstanden sind. Ne? Insofern hat es eigentlich schon sehr mit dieser Entwicklung hin zu einem stark spekulativen System zu tun. Ne? Und man merkt es ja auch, dass mittlerweile die Politiker auch schon die Werbesprüche der Investmentbanker nachsprechen und so. Das irgendwie auch schon einen Bewusstseinswandel ausgelöst hat.
Wer weiß, vielleicht Bewusstseinswandel, vielleicht auch Bewusstsein, das gar nicht so weit auseinander liegt. Wie auch immer, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, die öffentlichen Kassen sind leer. Wo das große Geld steckt, ist jeder schnell ersichtlich, die in Frankfurt aus dem Zug steigt und den Blick über die Skyline der Finanzmetropole schweifen lässt. Und dennoch, schon dem bescheidenen Ruf nach der Vermögenssteuer haftet in manchen Kreisen bereits was Umstürzlerisches an. Und gar die Tobin-Steuer, die internationale Geldgeschäfte nur dezent bremsen will? Ohne sie sind internationale Spekulationsgeschäfte oder auch das Cross-Border-Leasing, wie im Falle der Frankfurter U-Bahn, für Finanzleute nur alltägliche Arbeitsabläufe. Hierzu ein Ausschnitt aus einem Vortrag von Jörg Hufschmid, gehalten bei der ATTAC Sommerakademie. Hufschmid ist Professor für politische Ökonomie und Wirtschaftspolitik in Bremen und bekannt durch sein Buch »Politische Ökonomie der Finanzmärkte«.
Es ist natürlich rational für einen Finanzinvestor, wenn es in Deutschland ein Zinsniveau sozusagen für kurzfristige Bank, für kurzfristige Staatsschulden, sagen wir mal, von 4% und in den USA ein Zinsniveau von 5% herrscht, dass die Finanzinvestoren rausgehen aus Deutschland und in die USA reingehen. Und möglicherweise dann nach 3 Monaten, wenn das Geschäft abgelaufen ist, zurückkommen. Das sind 2 kurzfristige Finanzströme, die eigentlich mit Allokation, mit einer vernünftigen Platzierung von Geld für ökonomische Zwecke recht wenig zu tun haben. Und sie haben noch weniger damit zu tun, wenn es sich um Tagesgeschäfte handelt. Also wenn auf der Basis einer Erwartung, dass sich der Kurs, der Dollar-Euro-Kurs von heute auf morgen um 1% ändert, ich mal eben 1 Milliarde rüberschiebe und dann, wenn sich die Erwartung erholt hat, bestätigt habe, diese Milliarde zurück hole. Das hat mit Platzierung sozusagen von ökonomischen Ressourcen zur Produktion von Werten überhaupt nichts mehr zu tun, dass man solche Sachen schlicht und einfach dadurch behindert, dass man sie etwa besteuert. Da kommen wir mit der berühmten Tobin-Steuer rein, dass wenn derartige Transaktionen schlicht und einfach verteuert werden und die Verteuerung größer ist als der erwartete Gewinn aufgrund der Zinsdifferenzen, dann werden diese Transaktionen nicht stattfinden. Es ist auch kein bürokratischer Aufwand. Es ist dasselbe Programm, was die Umsatzsteuer erhebt, erhebt eben die Umsatzsteuer minus Tobin-Steuer. Also das geht, also es gibt da schon Mittel. Ich denke, es ist keine Frage, ob es technisch durchführbar ist. Es ist auch keine Frage der Kosten, die man lösen kann, wenn sie denn anfallen. Das wird ja immer nur in Ausnahmesituationen der Fall sein, sondern ist eine Frage, ob man politisch bereit ist, das tatsächlich zu machen.
Kurzer Nachsatz noch. Den gesamten Vortrag von Professor Hufschmid gibt es im Internet und an dem Bürgerentscheid zur Frankfurter U-Bahn können natürlich nur Leute aus Frankfurt teilnehmen. Links zu beidem am Ende.